Drei, zwei, eigentlich müssen wir das drin lassen.
Das war
Ja, das lassen
Absicht.
wir bitte drin.
Geil. Okay. Drei, zwei, eins. Herzlich willkommen bei den Tennisproleten. Wir sind ein bisschen später dran. Es ist Sonntag, kurz vormittags. Dafür aber sind wir zu dritt. Es sind wieder dabei Tobi. Hallo Tobi.
Guten Morgen, hallo.
Und aus ungewohnter Umgebung Daniel. Hi Daniel.
Ja, hallo. Vor allem mit ungewohntem Gerät, nämlich per Telefon. Ich hoffe, es geht trotzdem.
Bist du beim Davis Cup oder magst du sagen, wo du bist?
Ja, nee, nicht so wirklich. Gerade am Umziehen und ja, von daher ist alles gerade ein bisschen schwieriger, weil es befindet sich halt alles gerade noch in Umzugskisten. Das ändert sich aber nächste Woche.
Wir hoffen mal, dass du dein Mikrofon dann wieder findest und du zukünftig auch mit dabei bist, trotz Umzug, oder?
Ja, mal gucken. Also ich hoffe, dass ich selber wieder aus der Kiste finde, wenn der Umzug durch ist. Aber ja, also das ein oder andere Mikro wird sicherlich zu finden sein. Notfalls versprochen, kaufe ich es neu.
Cool. Wer von euch hat denn diese Woche Tennis gesehen? Ganz ehrlich.
Ich nicht, ganz ehrlich. Wobei, es stimmt nicht. Ich habe hier und da mal so auf den sozialen Medien mal so ein Highlight-Reel gesehen oder so. Aber wenn man jetzt mal echtes Tennis nimmt, also Turniere und oder Davis Cup versus UTS, muss ich sagen, glaube ich, habe ich von UTS mehr gesehen als vom echten Tennis. Schuldig
was,
im Sinne
für,
der Anklage.
Für unsere HörerInnen, die das nicht wissen, was ist ein UTS?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, heißt das Ultimate Tennis
Challenge.
Challenge mit S.
Showdown.
Showdown.
Ultimate Tennis
ja.
Showdown. Vielen Dank. Ultimate Tennis Showdown, der läuft zurzeit in Frankfurt und ist diese Erfindung von Patrick Muratoglu, der ja irgendwann mal meinte, Tennis muss schneller, moderner und witziger werden und jetzt regelmäßig halt so Veranstaltungen macht, wo er Topstars einlädt, die dann nach bizarren Regeln, weil wir im Tennis ja noch nicht genug völlig bekloppte Regeln haben, ja, so kleine Mini-Matches ausspielen lässt. Und ich glaube, dass der Trademark ist, dass die Spieler halt je nach ihrem Typ halt so Spitznamen kriegen.
Das ist wirklich eine wunderbare Trademark. Wir könnten jetzt eine ganze Sendung über dieses Event und die Regeln machen und sich das Maul zerreißen. Aber trotzdem müssen wir insofern im Gesamtkontext darauf eingehen, als dass das ja dieses Wochenende in Deutschland sogar, nämlich in Frankfurt stattfindet. Und insofern finde ich dann schon bemerkenswert, dass es stattfindet, aber selbst für mich als jemanden, der Tennis sehr, sehr viel und nah auch über die sozialen Medien verfolgt, das Ding für mich irgendwie unterzugehen droht. Ich weiß nicht, ob es eine Drohung ist. Wie geht euch das? Also ja, man sieht den einen oder anderen Schnipsel, aber ist das der richtige Zeitpunkt, um eine Showveranstaltung durchzuführen?
Ich glaube, da kann man immer drüber sprechen. Also das ist natürlich schwierig, dann, glaube ich, einen Termin zu finden. Also mich hat es auch gewundert, als es hieß, dass eines dieser, ich glaube insgesamt vier Turniere sind es ja dieses Jahr in Frankfurt stattfindet. Das erste war in Los Angeles vor ein paar Monaten. Ich glaube natürlich, dass das schon einfach grundsätzlich die Schwierigkeit ist, also die Terminsetzung so zu machen, dass du natürlich adäquate Spieler bekommst. Yeah. Weil die ganze Veranstaltung ist ja schon darauf ausgelegt, dass Spieler dabei sind, die im Tennis auch einen Namen haben, die, ihr habt das gerade mit den Spitznamen erwähnt, ja auch irgendwie charakterlich was Spezielles darstellen. Und ich finde, gerade dafür muss man schon sagen, ist das ja wirklich sehr, sehr gut besetzt. Also wir haben da 8 Spieler vor Ort und da ist unter anderem André Rublev dabei, Diego Schwartzmann, Kaspar Rüth, Guy Monfils, Christopher Eubanks zum Beispiel hat auch den weiten Weg rüber gemacht. Daniil Medvedev war bis Anfang der Woche sogar auch noch offiziell in der Meldeliste, hat dann rausgezogen. Aber gut, das hat man bei jedem anderen Turnier natürlich auch immer mal. Und ich finde, also dafür muss man den Veranstaltern dann schon echt Lob aussprechen, dass man da ja ein Event hingestellt hat für 3 Tage, das mit dieser Besetzung aufwarten kann. Das ist natürlich auch gerade jetzt im Vergleich, wenn man das so mit anderen Turnieren vergleicht hier in Deutschland, was die ATP-Tour angeht, würde ich sogar schon sagen, von den Namen her eines der großen Events. Dass ja das Ganze natürlich jetzt in der breiten Masse nicht so eine Rolle spielt, das hat man bei so Exhibition-Sachen natürlich immer. In der Werbung habe ich so wahrgenommen, hat man gerade versucht, viel über Social Media zu machen, also um auch ganz speziell jetzt nicht irgendwie nur die Leute in Frankfurt oder so anzusprechen, sondern schon bei den Leuten damit auch zu landen, die sich in erster Linie für Tennis interessieren und auch bereit sind, ja, dafür Geld auszugeben und dahin zu fahren. Ich würde deswegen jetzt auch nicht ausschließen, dass das irgendwie eine einmalige Sache ist, dass diese UTS-Tour, wie sie sich jetzt ja, glaube ich, auch schimpft, nur dieses Jahr stattfindet und das danach nicht weitergeht.
Ja, und vor allen Dingen, man muss sich ja auch eins überlegen, welcher Termin im Tennisjahr ist denn schon frei? Also mit irgendwas wird das Ding fast immer kollidieren oder in eine Erholungsphase der Spielerinnen und Spieler fallen oder es ist ja eine reine Spielerveranstaltung, die UTS, also da spielen ja keine Frauen mit. Aber ich glaube, irgendwo anecken wirst du mit der Veranstaltung immer. Und ganz ernsthaft, kann der Davis Cup in seinem jetzigen Format da noch genug gegen anstinken? Also wenn ich mir manchmal so die Beteiligungen auch bei den Davis Cup-Begegnungen anschaue und dann schaue, wer in Frankfurt zuguckt, bin ich mir nicht immer sicher, dass da die UTS wirklich schlechter besucht ist.
Das ist ein sehr guter Punkt und wir kommen auch gleich zum Davis Cup dann und da mit allem Pro und Contra. Aber wenn ich euch so zuhöre, dann muss ich euch recht geben und nochmal, wenn ich nochmal drüber nachdenke, es ist eine Show-Veranstaltung, ein Schaukampf. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber früher gab es mal die Harlem Globetrotters. Das war eine Truppe von lustigen Basketballkönnern, die halt um den Globus gezogen sind und Showmatches veranstaltet haben. Und die Hallen waren auch ausverkauft, weil die halt ganz gut Basketball spielen konnten und eine Show daraus gemacht haben. Und so ähnlich, sage ich mal, ist ja UTS auch aufgesetzt. Es ist eine Show. Es ist alles Faszinierende dieses Sports in ein anderes Format reingepackt. Und insofern gibt es nicht den einen richtigen oder falschen Termin, sondern für Show als solches ist immer Platz und Zeit. Und man könnte mich sozusagen lügen strafen, ob das der richtige Termin ist oder nicht. Wenn jetzt beispielsweise in Deutschland Alexander Zverev am letzten Wochenende die US Open gewonnen hätte, ja, nur mal so rein hypothetisch, dann gäbe es keinen besseren Termin für einen Tennis-Showkampf mit den Stars, die der da drüben alle in New York gerade geschlagen hat, ja, am Wochenende drauf. Und dann gehe ich halt in Frankfurt mal, keine Ahnung, wo das da ist, in die Festhalle oder wo auch immer, und ziehe mir diesen tollen Sport mal rein. Also da bin ich bei euch und insofern gibt es nicht den einen richtigen oder falschen Termin, sondern eher die Frage, wann kriege ich für den Sport Aufmerksamkeit und unter welchen Rahmenbedingungen, Regeln und unter welchem Format? Und damit, Henrike, sind wir genau bei deinem Punkt. Der Davis Cup diese Woche zeigt vielleicht zum letzten Fragezeichen mal, dass so wie er im Moment aufgesetzt ist, meine Hypothese kein Überleben mehr möglich ist in dieser Form und Art und Weise.
Ich finde, was man sieht, ist halt auch daran, Kaspar Rüth ist ja auch in Frankfurt, ne? Und Norwegen spielt gleichzeitig in der Weltgruppe 1 gegen Peru Davis Cup. Kaspar Rüth ist der beste norwegische Spieler. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wahrscheinlich werden die verbleibenden Norweger gegen Peru es tendenziell hinbekommen. Aber da siehst du ja auch die Wertigkeit, die dem entgegengebracht wird. Also klar, Norwegen ist vielleicht auch nicht das Land mit den meisten Chancen. Da ist dann natürlich auch die Frage, ob so ein Kaspar Ruud sich dann sagt, ja, muss ich das wirklich machen oder nicht, wenn ich sowieso mich dafür nichts verbrenne oder so ungefähr. Aber als ich das gesehen habe, war ich schon überrascht, ehrlich gesagt. Weil ja, dass ein Struffi jetzt nicht beim Davis Cup mitspielen kann, weil er halt nach einer langen Verletzung zurückkommt und eh nicht nominiert worden wäre, weil die Auswahl auch größer ist in Deutschland, du kannst halt ausweichen, hätte sich wahrscheinlich der norwegische Captain schon gefreut, wenn Ruud mitgespielt hätte. Weiß ich nicht.
Ja, sicherlich. Also gibt es ja überhaupt keine Frage. Wenn du hier einen Top-10-Spieler in deinem eigenen Land hast, dann brauchst und möchtest du den natürlich für dein Team, um im Stärksten anzutreten. Aber du sagst es, dass nur eine Anekdote, ein Vorkommnis in diesem gesamten Konstrukt Davis Cup diese Woche, was einfach zeigt, wie irre verrückt im Sinne von wirklich daneben dieser Modus inzwischen ist. Ein anderer, nun wirklich weltbekannter, altgedienter und mit großer Reichweite versehener Spieler wie Wawrinka hat das auch nochmal kundgetan diese Woche, als er auf Social Media relativ klar machte, was er davon hielt, dass sein Land, die Schweiz, nun in Großbritannien gegen, wen war das, gegen Frankreich, spielte vor leeren Rängen, weil es halt dort zu dem Zeitpunkt in der Konstellation keinen Menschen interessiert hat. Und wir haben es ja schon mehrfach angesprochen an der Stelle und wir sind auch nicht die Einzigen, aber die ITF zusammen mit Piqué, der im Rahmen der Sportrechteagentur Cosmos eben dieses Ding neu und attraktiver aufziehen wollte, hat sich hier eher als ja, Totengräber für dieses Format bewiesen und erwiesen. Es wird die Frage sein, ist das Ding noch zu retten? Daniel, als alter Experte im Bereich der Sportrechtevermarktung, was glaubst du, kriegt man da nochmal die Kurve oder ist das Ding durch?
Also meine Wahrnehmung ist ein bisschen, dass die Diskussion in diesem Jahr eigentlich auch schon eine andere ist, beziehungsweise die Diskussion gar nicht mehr so extrem da ist, wie wir sie im letzten Jahr hatten, als wir ja sogar auch, glaube ich, war das auch Gruppenphase, ne? Ein Turnier in Hamburg, war
Ja,
das das?
es ist genau vor einem
Karten
Jahr
6,
gewesen, ne?
genau. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass eigentlich alle jetzt sich einig sind und dass doch irgendwie auch, ohne dass es einen Beschluss geht, für alle feststeht, okay, so wird es nicht weitergehen. Also dass das, glaube ich, auch ab dem Zeitpunkt feststand, als Piqué sich mit Cosmos da ja auch irgendwie wieder auf ganz ungalante Art und Weise rausgezogen hat, weil die, glaube ich, einfach gemerkt haben, dass sie sich ja total übernommen haben. Und ich habe so ein bisschen in meiner Wahrnehmung den Eindruck, dass vielleicht jetzt aber auch gerade nichts passiert in der Diskussion, weil alle gerade so ein bisschen abwarten, was denn jetzt demnächst eigentlich auf ITF-Ebene passiert. Nämlich, wenn Dietlof von Arnim eventuell dann Präsident wird oder auch nicht. Aber dass es da wahrscheinlich ab dem Zeitpunkt erst so richtig losgeht, dass man darüber sprechen wird, ja, was für eine Reform der Davis Cup dann wieder bekommt. Also, weil, dass man das einstampft, das glaube ich nicht. Ich würde auch jetzt nicht sagen, das Ding ist tot und das kann man nicht mehr retten. Ich glaube schon, dass man das retten kann, wenn man ja hin zum alten Format geht, vielleicht aber auch mit der Abänderung, es nicht mehr so beliebig zu machen. Also wir hatten, glaube ich, schon mehrmals hier auch drüber gesprochen. Ich zum Beispiel wäre ein riesiger Fan davon, wenn man diese Davis Cup Runden gerne wieder im alten Format spielt, aber dann vielleicht über 2 Jahre streckt. Also dass man dadurch dann auch noch mal wieder mehr so eine Besonderheit hat, wenn wir irgendwann in 20 Jahren mal drauf gucken und sagen, Mensch, Spieler XY hat in dem Jahr mit seiner Mannschaft den Davis Cup gewonnen. Und ne, so alle 2 Jahre hätte natürlich dann auch einfach nochmal eine größere Besonderheit. Dass man das sowieso jährlich austragen kann, mit dann irgendwie ja wieder 3, 4 Wochenenden, die man benötigt, ist wahrscheinlich insgesamt schwer, weil, glaube ich, auch einfach so diese Alternativen an Exhibition-Events, an größeren Touren, die irgendwie dem Herlaufen auch mehr werden und dadurch natürlich auch Spieler immer irgendwie abspringen wollen, abspringen möchten, weil sie da natürlich dann auch einfach mehr Geld verdienen. Das ist natürlich, dürfen wir bei der UTS jetzt nicht vergessen, auch ein Punkt. Die machen das natürlich nicht umsonst. Ich glaube aber, wenn man irgendwie so sich da einfügt in den Kalender zukünftig, dann wird der Davis Cup und natürlich auch der Billie Jean King Cup, den dürfen wir auch nicht vergessen, auch wieder einen Stellenwert bekommen, dass man da auch wieder mehr mediale Aufmerksamkeit hat und auch wieder mehr Spieler mit dabei sind, die größeren Namen haben.
Also bin ich bei dir, zumal die Marke Davis Cup noch viel zu stark ist, als dass man sie einfach beerdigen würde, sondern man geht dann natürlich hin und schaut, wie kann ich den sportlichen Wettbewerb, aber auch die Marke und damit das Potenzial, das wirtschaftliche Potenzial, was hinten dran liegt, wie kann ich das irgendwie kapitalisieren? Vor dem Hintergrund der Neuwahl oder potenziellen Neuwahl eines ITF-Chefs und all dem, was da jetzt im Herbst ansteht, liegt meines Erachtens dennoch die Vermutung nahe, dass das Jahr 2024 erstmal noch eines vielleicht des Übergangs, vielleicht sogar auch ein verlorenes Jahr sein wird. Aber die Marke Davis Cup ist stark genug, um ein weiteres Jahr des Dahinsiechens überstehen zu können und dann vielleicht in überarbeiteter und dennoch irgendwie dann auch wieder altgewohnter Form, wie auch immer man das dann macht, in 2025 zurückzukommen. Wir dürfen nicht vergessen, 24 ist aufgrund des Kalenders, sprich aufgrund der Olympischen Spiele, nochmal ein Tick voller als sonst. Und wir haben dazu noch, zumindest so sagt es ja die Gerüchteküche während der US Open, potenzielle Annäherungen auf ATP und WTA-Seite, sprich Sondierungsgespräche, die jetzt auch im Oktober bevorstehen. Also ich glaube, 2024 könnte für uns eine Menge an sportpolitischen, tennispolitischen Verschiebungen bereithalten und dann eben auch mit den, müssen wir mal schauen, hoffentlich am Ende positiven Auswirkungen auf den Davis Cup. Denn eins hat er natürlich nach wie vor, auch wenn er im Moment zerfasert daherkommt. Er hat schon noch eine gewisse Strahlkraft für eine ganze Reihe von Spielern, eben da für ihr Land zu spielen. Das Teamformat, was ja viele auch immer wieder, und ich glaube nicht, wage ich jetzt mal zu behaupten, dass das keine Lippenbekenntnisse sind, dass für einen Tennisspieler dieses Thema, ich spiele in einem Team, schon eine Besonderheit hat, gerade weil sie eben ansonsten 40 Wochen als Einzelkämpfer auf der Tour unterwegs sind. Und insofern, glaube ich, darf man da gespannt sein, Henrike, oder?
Ja, ich habe mich sowieso damals, als man diese Umstellung gemacht hat, etwas darüber gewundert, dass man eine der Besonderheiten des Davis Cup wegschneidet, nämlich dieses Zuhause und dieses quasi Heim- und Auswärtsspiel, weil der Tenniskalender ist schon wirklich voll ohne Ende und es ist schon eine Form von Mühle. Jede Woche ist irgendwo ein Turnier und die Turniere laufen immer gleich ab. Dann hat man die Highlights Grand Slam und viele große Turniere, aber im Prinzip sind die von der Grundstruktur alle gleich. Und da waren natürlich Davis Cup und Fed Cup oder Billie Jean King Cup, wie es jetzt heißt, war nicht nur für die Spielerinnen und Spieler mal was anderes, nämlich endlich mal Team, was ja auch auf den normalen Touren und durchaus auch in Show-Events, schau dir den Laver Cup an, irgendwie auch wieder reingeholt wird, dieser Teamgedanke. Das scheint ja wirklich durchaus etwas Wichtiges zu sein. Aber eben auch für die Fans mal etwas war, wo man sagen kann, hey, das ist mal ein bisschen was anderes als auf den normalen Turnieren. Und dann guckt man sich so Geschichten an, wie jetzt das Team aus Finnland die USA geschlagen haben und das erste Mal jetzt zu den Davis Cup Finals fahren. Also für dieses Team ist das jetzt was ganz Besonderes, auch eben, und ich glaube, das ist etwas, was man halt als Einzelspieler oder Einzelspielerin vielleicht auch nicht so hinbekommt. Gerade so diese Teamdynamik, ne, dass man zusammen ist, sich gegenseitig stützt, kann ja auch möglich machen oder etwas möglich machen, was sonst nicht funktioniert. Und ich glaube auch, dass, wie Daniel sagt, dass dieser Gedanke und dieser Wunsch nicht tot ist und dass man das schon noch herholen kann. Aber ich glaube, man muss einfach eine bessere Mischung dazwischen hinkriegen, zwischen dem, was diese Art, dieses Format attraktiv macht, was der geneigte Tennisfan möchte und was es braucht, um das Ding halt moderner zu machen. Und ich glaube einfach, ich hatte so das Gefühl, dass man sich darüber damals nicht wirklich Gedanken gemacht hat.
Hm. Wir werden uns das mal genauer anschauen, wie immer, was so die nächste Zeit passiert. Rund um das Thema Davis Cup. Und während du das sagst, ist mir nochmal bewusst geworden, dass heute vor einer Woche gerade mal die US Open zu Ende gingen und wir sozusagen schon in der nächsten Mühle, im nächsten Thema drin sind. Das zeigt auch die, sage ich mal, die Geschwindigkeit und ja, Unerbittlichkeit, mit der so eine Sportart durch so ein Jahr navigiert wird. Wir haben kein einziges Mal hier gewürdigt, dass wir jetzt einen haben, der 24 Grand Slam Titel unterm Gürtel hat sozusagen. Dass wir, worüber wir letzte Woche noch gesprochen hatten, Henrike, dass es dann tatsächlich Coco Gauff gelungen ist, den Titel bei den Damen einzuheimsen. Und schon geht es wieder weiter, ja. Und wir turnen zwischen Frankfurter Festhalle oder wo auch immer, wie gesagt, und Davis Cup einher. Das macht das, glaube ich, das unterstreicht das nochmal, dass es dann schon auch wichtig ist, dass die Dinge sitzen, ja, und dass sie gut organisiert sind, um eben auch im Gedächtnis der Zuschauer eben ihren Platz zu haben und klar positioniert zu sein und nicht so zu zerfasern. Well, was haben wir sonst noch diese Woche? Daniel, du hast du mir vorhin kurz gesagt, du hast Ausschau gehalten nach Dominic Thiem?
Ja, und da werden wir wahrscheinlich, nämlich weiter Ausschau halten müssen. Er sollte nächste Woche Challenger spielen in Österreich, hat da jetzt rausgezogen und es scheint so von dem, was man liest und hört, halt immer noch dasselbe Problem zu sein, nämlich, dass er irgendwie Probleme mit dem Magen hat. Das ist natürlich einfach mega unglücklich. Also, weil ich fand ja schon, dass man doch langsam den Eindruck hatte, ja, dass er wieder besser jetzt zurechtkommt, auch seine Leistung dann doch nach und nach wieder etwas besser werden, er ein besseres Spielgefühl vor allem auch hat. Ja, und jetzt ist er natürlich irgendwie wieder so komplett raus und hat ja auch schon angeschlagen gespielt vorher. Bin ich mal gespannt auch jetzt, was er macht. Also ob er nicht vielleicht sogar auch sagt, irgendwann so, er beendet die Saison vorzeitig, um sich dann auch einmal komplett auszukurieren. Weil es ist natürlich auch klar, er hat jetzt, glaube ich, übernächste Woche dann Astana gemeldet beim 250er. Da ist er, glaube ich, jetzt auch noch nicht mehr im Hauptfeld. Also macht es denn jetzt natürlich auch Sinn, so in den nächsten Wochen irgendwie 125er Challenger zu spielen oder 250er auf der ATP-Tour, wenn man sich eigentlich nicht wirklich gut fühlt und vor allem ja jetzt dann auch nochmal in dieser Phase der Saison immer unheimlich weite Reisen erstmal in den nächsten Wochen hat mit ja, Kasachstan, dann halt China etc. Auf der Challenger-Tour machst du halt nicht so viele Punkte in den Region, wo er jetzt steht, bringt es natürlich schon immer ein bisschen was, aber nicht so viel. Ich bin aber gespannt, ob er nicht vielleicht sogar sagt, ja, das war's dann jetzt einfach auch für dieses Jahr und dafür wird die Vorbereitung dann ein bisschen länger.
Das ist brutal. Ich meine, er ist dieser Tage, Anfang September ist er 30 geworden. Fast jetzt schon, ich will nicht sagen Tennis-Opa, aber er gehört jetzt wirklich zu den Älteren auf der Tour. Und eben auch in Amerika drüben war das schon auch nochmal zu sehen und, ja, soll ich sagen, zu spüren. Naja, er ist ein US Open Champ. Er war bis, in Anführungsstrichen, vor kurzem war er eigentlich der designierte Nachfolger der großen drei, zumindest mal nicht auf jedem Belag, aber auf Hardcourt, US Open, auf Sand auch. Man sagt immer, ja, es gibt den King of Clay, dann gibt es eben auch den Prince of Clay. Und wie übel einem die Gesundheit da mitspielen kann und du plötzlich so fallen kannst in diesem Sport, Henrike, das ist schon brutal, oder?
Ja, vor allen Dingen bei ihm scheint es ja auch nicht aufzuhören. Hm. Also es kommt ein Problem nach einem Problem nach einem Problem. Das ist ein bisschen wie auch bei Bianca Andreescu, die ja auch irgendwie nicht mehr so richtig, irgendwie nicht mehr so richtig mal in so einen Bereich kommt, wo der Körper mal lange mitmacht. Das ist schon erschreckend und es zeigt natürlich auch, wie enorm schwer Tennis eh schon ist, aber auch enorm schwer ist, wenn du halt nicht regelmäßig spielst und die Punkte hast und auch dieses Kompetitive hast. Ich meine, man hat es ja an Alexander Zverev gesehen, dass der schon eine Weile auch gebraucht hat, nach einem Jahr raus sein, auch wieder in dieses, einfach dieses Match-Spielen reinzukommen. Das berichten ja auch viele Spieler so, dass gerade auch zu Anfang der Saison du zwar unglaublich fit bist, weil du dich halt vorbereitet hast, aber so dieses in einem Match das abzurufen, was du hast, das braucht halt einen Moment. Und wenn du natürlich immer wieder aus diesem Modus rausfällst, dann wird es, glaube ich, auch mit der Zeit immer schwieriger, da halt mal auf einen grünen Ast zu kommen oder einen grünen Zweig, glaube ich, heißt es eigentlich. Und vor allen Dingen bei ihm frage ich mich dann auch manchmal, wie lange hältst du das auch psychisch aus? Also nicht, weil ich jetzt glaube, dass er psychisch ein Problem hat, aber wie lange hast du Bock, dir das anzutun, wenn das einfach nicht weitergeht?
Ja, du hast massive Zweifel irgendwann natürlich und immer wieder neu aufbauen, wieder neu anfangen. Das ist schon wirklich brutal. Und total in dem Zusammenhang, weil wir wollen und müssen und werden gleich noch auf die Frauen, wenn auch bei einem unrühmlicheren Kapitel nochmal zu sprechen kommen. Aber die Überleitung passt dahin so ganz gut. Ein anderer, der massive Gesundheitsprobleme hat und eben infolgedessen auch die Resultate nicht mehr stimmten und sich dann von seinem Trainer getrennt hatte, war und ist Holger Rune, der ja kurz vor den US Open bekannt gab oder nach, ich glaube nach seiner Niederlage dort, dass er sich von Patrick Muratoglu getrennt hat. Stimmt, er saß nämlich noch in seiner Box, habe ich ja gesehen dort. Und Mama Anneke, ja, wieder dieses alte Thema, Eltern in der Box, ja, hielt sich da ja auch nicht zurück, mehr oder weniger kryptisch bekannt zu geben, dass also die Vibrations nicht mehr so ganz gestimmt haben. Viel schlimmer, aber zumindest geistert das diese Woche eben durch die Medien, ist eben, dass diese massiven Rückenprobleme, die er hat, wohl daher kommen sollen, dass er unter der Ägide von Patrick Muratoglu an seinem Aufschlag rumgedoktert hat, an seiner Bewegung. Und sie jetzt wohl identifiziert haben, dass diese gesamte Disbalance und diese Schmerzen im Rücken daher kommen soll und sein neuer Trainer nun natürlich in Anführungsstrichen nichts Besseres zu tun gehabt hat, als das jetzt wieder umzustellen. Also, ob das alles so stimmt und so, sei mal dahingestellt, aber einer, der dabei gar nicht gut wegkommt, ist Patrick Muratoglu in dieser Geschichte. Habt ihr das so ein bisschen verfolgt?
Ja, wobei, also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich so den Eindruck habe, er kommt da nicht so gut bei weg, weil ich finde, man muss auch immer darauf achten, von wem das natürlich kommt. Und also du hast es ja gerade gesagt, ne, seine Mutter hat das ja so mehr oder weniger bekannt gegeben. Ich glaube, das war ein Interview in Dänemark auch für irgendeine Zeitung. Also da habe ich das zumindest zum ersten Mal gelesen. Und ich weiß sogar noch an dem Tag, ich habe mich damit auch ein bisschen intensiver beschäftigt, weil ich da, glaube ich, auch noch was zu geschrieben hatte. Und ich hatte jetzt also nicht den Eindruck, dass Muratoglu für mich da schlecht bei wegkommt, sondern habe mir wieder eher so die Frage gestellt, ob das wieder so diese typische Reaktion ist, was du auch gerade schon so angespielt hast mit: Okay, es läuft bei meinem Jungen jetzt gerade nicht so, und da war ja nun mal jemand jetzt von außen, der da intensiver beteiligt war. Naja, dann muss der ja irgendwie dran schuld sein. Ich meine, dass das natürlich immer körperlich ja was nach sich ziehen kann, gerade wenn du an Aufschlagbewegungen arbeitest. Also das kennen wir ja sogar auch selber irgendwie aus dem Alltag schon, ne? Wenn man irgendwie mal zwei, drei Bewegungen anders macht und plötzlich wundert man sich am nächsten Tag, wieso tut mir jetzt da die Muskulatur irgendwie heute Vormittag weh? Wenn du das natürlich über so einen kleinen Zeitraum machst und die Schmerzen dann in gewissen Bereichen intensiver werden, klar, das kann man sich dadurch sehr gut vorstellen. Ist mir jetzt aber zu kurz gegriffen zu sagen, also da ist Muratoglu dran schuld, weil das ist ja eine Problematik, wo Rune jetzt nicht der erste Spieler sein wird, der das Problem hat, wenn er irgendwie an Aufschlagbewegungen etc. arbeitet. sondern also da würde mich dann auch, bevor ich das bewerte, erstmal interessieren, was hat da denn an Gesprächen stattgefunden? Wie hat man das medizinisch behandelt? Also, weil es wird ja auch Physiotherapeuten, Fitnesstrainer etc. geben, die sich mit Rune beschäftigen und das Ganze auch intensiver. Also da jetzt zu sagen, da ist jetzt nur der Trainer dran schuld und der hat jetzt irgendwie den Rücken des Spielers kaputt gemacht, das fand ich dann doch schon sehr, sehr vereinfacht.
Vielleicht deswegen, weil ich mich da selber drin wieder sehe. Er macht es einfach wie ich. Er macht den Aufschlag immer falsch, hat Rückenschmerzen, nimmt Ibu und es bringt alles nichts. Da ist einfach alles verloren. Nein, da hast du recht. Das war vielleicht ein bisschen schnell gesprungen. Vielleicht möchte ich aber auch etwas konstruieren, was nicht ganz gerechtfertigt ist und ich einfach nur die Brücke hinbekommen wollte zum Thema Simona Halep, deren Coach ja nun auch Patrick Muratoglu war, Querstrich ist, Fragezeichen, und die ja nun diese Woche endgültig sozusagen des Dopings nicht nur angeklagt, sondern auch verurteilt wurde und mit einer 4 Jahresstrafe, 4 Jahressperre belegt worden ist. Und ich sage das deswegen, weil das Urteil und die Begründung und alles sehr, sehr transparent verfügbar ist im Netz. Über, ich glaube, bald 140 Seiten kann man das alles nachlesen. Und genau darin eben dieser Patrick Muratoglu wiederum auch eine Rolle spielt, wo man, ja, Daniel, du wirst jetzt wahrscheinlich vollkommen zu Recht sagen, Tobi, jetzt fängst du an, hier Dinge zu konstruieren, aber er kommt halt diese Woche zweimal schlecht weg. Einmal Runes Rücken und das zweite Mal, dass er eben, so geben es die Unterlagen her, wohl eben jener Coach ist, der Simona Halep dazu geraten hat, hier stell doch mal in deiner Ernährung auf dieses Supplement, also Nahrungsergänzungsmittel, um. Keto, sonst was, also irgend so eine Paste, die du dir da reinziehst, die ursächlich dafür sein soll, dass eben diese erhöhten Ruxadustratwerte, sprich die Dopingwerte in Simona Halep's Blut gefunden wurden. Henrike, konstruiere ich, bin ich Verschwörungstheoretiker oder was sagst du dann dazu?
Ich glaube, dass man den Gedanken einfach mal hat, weil es halt auch beides gleichzeitig oder zumindest in einem zeitlich dichten Zusammenhang aufgekommen ist. Ich glaube, das ist normal, dass man sich denkt, so huch, habe ich da nicht schon mal was gehört? Es ist unglaublich schwer zu beurteilen, wie groß jetzt die Schuld von dem Patrick Muratoglu an dem einen oder an dem anderen ist, weil eine Aufschlagbewegung umzustellen ist völlig normal, das macht man immer. Und dass das halt nicht immer gut gehen kann, ist auch normal. Und Holger Rune mag zwar sehr jung sein mit 20, aber er ist trotzdem auch ein mündiger Mensch, der durchaus für sich entscheiden kann, tut mir das gut und nicht. Und hat natürlich auch noch andere Leute um sich rum, die vielleicht auch gucken können, schadet mir das oder nicht. Also sicherlich, man hat Vertrauen in die Trainer und es ist auch völlig normal, dass man einfach Dinge abgeben muss, wenn man sich voll aufs Tennis konzentrieren will oder überhaupt auf den Profisport, wird ja nicht nur im Tennis so sein. Das ist so, aber man hat natürlich am Ende auch eine gewisse Eigenverantwortung trotz allem. Das wird ja auch bei Simona Halep jetzt in diesem Doping-Protokoll, diesen 126 Seiten sind es, glaube ich, auch ganz klar gemacht, dass es am Ende völlig egal ist, was du, ob du das wolltest oder nicht. Du bist am Ende halt auch für dich selber verantwortlich. Das hat ja Maria Scharapowa damals, als sie des Dopings überführt wurde oder zumindest angeklagt wurde, ja auch gesagt, ne? Dass sie schlussendlich am Ende ist sie selber dafür verantwortlich. Dafür zu sorgen, dass sie da gut beraten wird und dass es am Ende halt auch in ihrer Verantwortung liegt. Insofern muss man da einfach gucken. Es ist aber natürlich auffällig, dass es jetzt Muratoglu zweimal trifft. Ich fürchte nur, dass man das auf fast jeden Trainer auf dieser Tour ausweiten kann, weil ich glaube, dass fast jeder Trainer, jeder Physio, der da irgendwie in Teams von irgendwelchen Leuten mitgeht, sich um Supplements kümmert und die zuführt und man sieht einfach auch, wie gefährlich das sein kann, wobei man ja sagen muss, dass in diesem Dopingbericht halt auch ganz klar drin steht, dass die Leute, die Experten, die das untersucht haben, daran zweifeln, dass das Zufall war. Die sagen, die Menge, die wir in Anroxadustat bei Simona Halep gefunden haben, kann nicht über eine Verunreinigung entstanden sein. Nun, ich bin keine Doping-Expertin, ich kenne mich damit nicht aus, aber auch das muss man mal zur Kenntnis nehmen, weil es war ja bis jetzt auch immer so, dass Simona Halep gesagt hat, ja, die Menge, die man gefunden hat, ist so gering. Ihr ist jetzt, glaube ich, auch in einem Interview bei L'Equipe irgend so ein anderer Doping-Experte beigesprungen und hat gesagt, ja, das sei alles gar nicht so schlimm. Aber letzten Endes steht hier Aussage gegen Aussage. Es ist zumindest, was mich dann doch sehr erschreckt hat an diesem ganzen Bericht, ist einfach die Tatsache, dass sie halt tatsächlich anzweifeln, dass das unintentional, also ohne bewussten Schritt war. Und dass doch vieles darauf hindeutet, zumindest in deren Experteneinschätzung, dass das ein bewusster Schritt war. Und das ist schon ein enormer Vorwurf.
Die Beweislage ist erdrückend, muss man so sagen, wenn man sich dieses Dokument durchliest. Und man kann da niemanden, auch als Laie, wenn man sich das durchliest, niemandem unterstellen, dass da nicht, sagen wir mal, sauber und sehr ganzheitlich und allumfassend ermittelt und dann eben auch berichtet und geurteilt wurde. Ich bin da bei dir. Am Ende ist der Sportler, die Sportlerin für sich selber verantwortlich, was er oder sie tut. Und sicherlich gibt es immer ein Umfeld, was auch dafür sorgen kann, dass das alles gut und richtig läuft oder eben Hinweise gibt und Ratschläge gibt, was man sonst noch machen könnte und essen könnte. Der oder diejenige, die sich diesem Ganzen aussetzt, ist am Ende selber dafür verantwortlich, muss damit leben. Und insofern, Daniel, glaube ich, dass wir hier diese Woche das Ende der Tenniskarriere von Simona Halep erlebt haben. Oder siehst du da noch eine Chance, dass, wenn sie jetzt an den CAS, den Internationalen Sportgerichtshof, geht und dagegen klagt, du als Jurist, du bist ja alles bei uns, also nicht nur Sportrechte-Spezialist und Statistiker, sondern auch noch Jurist. Ja. Siehst du noch eine Chance für sie?
Wahnsinn, was ich hier alles zugeschustert bekomme.
Ja. Umzugsspezialist auch.
Irgendwer muss es machen.
Spediteur.
Ja, alles Logistiker.
Logistiker, sehr schön. Der Tennislogistiker. Siehst du noch eine Chance, sie? Unwahrscheinlich, oder?
Also mit dem, was man so als Laie dann natürlich rausliest, das hat er gerade so zusammengefasst, schwer vorstellbar, dass sich die Strafe irgendwie nochmal verkürzt oder so. Aber wir wissen es natürlich einfach nicht. Also ich glaube, wenn sie wirklich diese 4 Jahre jetzt absitzen muss, also hätte sie ja noch 3 Jahre vor sich, wird es natürlich schwierig, ich würde es aber trotzdem nicht ausschließen. Also ich weiß gar nicht, wie alt ist sie dann? Ich glaube 34?
Ja, ich meine ja.
Ja, es ist jetzt natürlich auch im Tennis nicht ein Alter, wo man sagt, also es ist absolut unmöglich, dass man es nochmal versucht. Die Frage wird dann natürlich jetzt eher sein, so wie versucht sie die nächsten Jahre dann auszufüllen? Also stellt sie den Schläger in die Ecke 3 Jahre lang oder hält sie sich vielleicht wirklich irgendwie fit? Hat sie da irgendwie den Biss? Macht sie vielleicht zwischendurch was anderes und sagt, also Tennis muss ich jetzt auch gar nicht mehr machen, weil ich habe auch irgendwie jetzt was gefunden, was mich erfüllt. Ich glaube, das sind so die Aspekte, die da sehr stark reinspielen. Aber ich würde es jetzt nicht komplett ausschließen, dass wir sie nochmal wiedersehen.
Da dürfen wir gespannt sein. Da bin ich mal gespannt. Dürfen die eigentlich, weiß das jemand von euch, wenn sie jetzt gesperrt sind, dürfte die an sowas teilnehmen wie UTS für Damen?
Ich glaube schon.
Also das ist ja eine Privatveranstaltung von irgendjemand, was nichts weder mit ITF, ATP, WTA zu tun hat. Das könnte sie machen, ja?
Soweit ich das verstehe, bist du tatsächlich nur von offiziellen Wettbewerben ausgeschlossen. Hm.
Spannend. Wir werden es verfolgen. Also wer von euch das da näher dran interessiert ist, googelt das mal, beziehungsweise auf Twitter gab es das Dokument auch kostenlos sozusagen zum Nachlesen. Es ist in Teilen wirklich, liest sich wie ein kleiner Sportkrimi. Haben wir sonst noch was, ihr Lieben, für diese Woche?
Nee.
Nö.
Das war auch genug.
Tut sich doch schon viel eine Woche nach Beendigung des letzten Künstlerslams für dieses Jahr. Und steht bevor ein mehr oder minder heißer Herbst. Wir werden, glaube ich, das erste Mal seit Daniel, seit wie vielen Jahren mal wieder irgendwas in Asien erleben. Kann mich erinnern, als wir den Corona-Notstand ausriefen, war es das letzte Mal, dass man sich asiatische Turniere gerade angeschaut hatte, irgendwie im,
ja, wann war das? 2019?
Dann ja, im Herbst, ne? 2019, ja. Das letzte Mal so diese Nummer mit Tokio und Shanghai und hast du nicht gesehen, also es geht wieder los, nichtsdestotrotz die WTA-Finals sind nach Mexiko, nach Cancun vergeben worden, also ist noch einiges sozusagen auf der Uhr, bis es dann in die kurze Pause im Dezember reingeht. Ihr werdet es hier hören natürlich, was sich so tut auf der Tour. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann sendet euch uns, sendet euch doch gerne mal ein Feedback auf Instagram und Twitter unter Tennisproleten. Gerne auch via Mail an kontakt@tennisproleten.de. Habe ich was vergessen, Daniel?
Nee, das klang sehr, sehr gut. Ich glaube, das war's.
Ja, ich finde es auch gut, dass wir die Hörerinnen und Hörer jetzt so integrieren, dass sie sich selber das Feedback schicken sollen. Das ist korrekt. Ja. Man muss auch mal selbst reflektieren. Ich tue das nach dieser Sendung ganz gewiss. Ich war zu hart zu allen, die da draußen rumrennen. Insofern verzeiht es mir. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Und tschüss.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.